Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Moin moin Filmstarts und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Filmstarts-Podcast Leinwandliebe. Ganz Europa wird gerade von einer mittelschweren Schneekatastrophe heimgesucht. Fühlt sich schon fast ein bisschen postapokalyptisch an, deshalb passt es ganz gut zu dem Film, den wir heute hier besprechen. Zugleich hat es allerdings auch die halbe Filmstarts-Redaktion gerade dahin gerafft, weswegen alle meine geplanten Mitpodcaster gestern gar nicht zur Pressevorführung gehen konnten und den Film jetzt nicht gesehen haben und deshalb auch heute jetzt hier nicht dabei sind. Aber ich habe trotzdem einen Gast gefunden, zwei Schreibtische weiter, der gestern mit mir in der Pressevorführung war, und das ist Jan Felix von Moviepilot.
Hi, freut mich dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Genau, du warst schon mal bei Leinwandliebe, ist aber lange her.
Genau, ja. Ich glaube, ich zweimal bei Leinwandliebe auch, aber es ist auch wirklich 5 Jahre her. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir über einen Netflix-Film namens The Last Days of American Crime geredet und ich meine, der ist 2020 rausgekommen, also knapp vor der Pandemie.
Meine Erinnerung an diesen Film ist nur, er war viel zu lang, aber das trifft ja nun wirklich auf fast jeden Netflix-Film zu, also dementsprechend nicht die wahnsinnig originellste Einschätzung meinerseits jetzt. Aber bevor wir jetzt über den heutigen Film reden, gibt es natürlich wie immer den Hinweis, dass, sobald ich mein Handy freigeschaltet habe, ich habe das natürlich gerade ausgemacht, damit wir hier keine Störgeräusche haben, aber das muss jetzt nochmal sein, denn diese Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast, wird euch wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und apropos originell, vor 5 Jahren ist ja der Film Greenland in die Kinos gekommen. Ein Katastrophenkomet schlägt auf der Erde, ein Film mit Gerard Butler, der auserwählt wird als einer von wenigen wichtigen Menschen auf dem Planeten, in einen Schutzbunker eingelassen zu werden. Aber er muss mit seiner Frau und seinem zuckerkranken Sohn erstmal dahin kommen, nämlich nach Grönland. Das war die Geschichte des Films. Wie fandest du den denn?
Ich mochte den tatsächlich, weil der, also grundsätzlich mag ich Katastrophenfilme nicht sonderlich, weil mich immer stört, dass Katastrophen, also Naturkatastrophen, keine tollen Antagonisten darstellen. Aber ich mochte an dem Film, dass er alles so sehr bodenständig inszeniert hat. Also Gerard Butler ist halt so ein Everyday-Man, der quasi von dieser Katastrophe überrascht wird und er tut, was er irgendwie kann, um zu überleben. Und es gibt keine großen Effekthaschereien, soweit ich mich erinnern kann, sondern es geht quasi so Station für Station. Er trifft irgendwelche Leute, irgendwer leiht ihm ein Auto, er kann irgendwas erobern, er muss dann sich aus irgendeiner Situation befreien und es geht alles so Schlag auf Schlag auf Schlag und alles sind aber so fast schon alltägliche Situationen, die er meistern muss. Und das mochte ich sehr an dem Film, dass er mehr so ein Gepräge von so einem Survival-Thriller eigentlich hatte.
Genau, also für mich war das damals, das war ja so mitten in der Corona-Pandemie, dass der Film in die Kinos gekommen ist und da auch schon nach ein paar Wochen wieder raus musste, weil die Kinos dann wieder dicht gemacht haben. Da hat das irgendwie so von der Stimmung her eh perfekt reingepasst. Und dann ein paar Jahre vorher ist ja der Film Geostorm mit Gerard Butler rausgekommen und das war ja so ein super teurer Effekt, Katastrophen, Blockbuster, der einfach nur bescheuert und schlecht war. also wirklich ganz, ganz schlimm. Und deswegen war ich da so ein bisschen skeptisch, jetzt wieder Katastrophenkino mit Gerard Butler, wird das jetzt wieder so ein selten dämlicher Schrott? Und dann war ich halt auch sehr positiv überrascht und ich glaube, das hatte damals viel damit zu tun, dass der Film mit irgendwie einem Budget von nur 35 Millionen Dollar, was irgendwie gar nichts ist für einen Katastrophenfilm, also ja, wo normalerweise die Effekte, also da fängst du eigentlich bei 150 Millionen an, so, und jetzt für 35 Millionen. Und ich habe irgendwie so mir gedacht, so, wahrscheinlich waren die einfach dazu gezwungen, dann ein bisschen bodenständiger und ein bisschen kreativer zu agieren, als sie das vielleicht gemocht hätten oder vielleicht wollten sie auch genau diesen Film machen. Auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass er sich als Katastrophenfilm ganz anders angefühlt hat als das übliche Einerlei. Er war viel persönlicher, viel bodenständiger, hat mich emotional auch mehr gepackt. Und deswegen, und das gerade von Gerard Butler, wo ich das nicht erwartet hätte, das war wirklich eine positive Überraschung 2020. Ja.
Also da würde ich auch sagen, tatsächlich, also er passt einfach sehr gut irgendwie in diese Rolle dieses Familienvaters, der eigentlich so ein hart arbeitender Mann ist und der dann mit dieser Katastrophe konfrontiert wird und irgendwie alles versucht, seine Familie am Leben zu erhalten mit allen Möglichkeiten, die er irgendwie hat. Aber im Prinzip so ein bisschen, er wird ja irgendwie quasi eingeführt, also seine Ehe ist am Kriseln, er versucht die irgendwie zu retten. Also so als so ein Familienmensch passt er einfach sehr gut. Er ist ja auch noch irgendwie Ingenieur, er ist jetzt nicht irgendwie Uniprofessor oder sonst was. Das ist auch irgendwie so ein Rahmen, der ihm, glaube ich, ganz gut passt. Und dadurch war die Rolle auch irgendwie sehr glaubhaft. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, durch diesen Fokus auf die Figuren wird halt eigentlich auch das so ein bisschen ausgeschaltet, was mich sonst immer so an so Emmerich-Katastrophenfilmen gestört hat, dass man nämlich irgendwie so ein Figurenensemble hat, deren Interaktionen so vollkommen egal sind. Also dass man so, man hangelt sich so von einer 3D-Schlacht zur nächsten, egal was es jetzt ist, ob es jetzt Tsunamis sind oder Stürme oder sonst was. Und dazwischen wird so ein bisschen gelabert, aber im Prinzip ist es alles ein bisschen egal. Oder noch schlimmer, es ist irgendwie so ein bisschen belehrend. Also es ist so, tja, jetzt seht ihr nämlich, was passiert, wenn ihr hier nicht euren Müll trennt oder wie auch immer. Ne?
Ja, wobei ich mit dem Emmerich-Krawall-Schwachsinn schon auch meistens schon meinen Spaß hatte. Aber da muss man wirklich zwischendurch immer das Gehirn ausschalten, bis man dann zur nächsten Katastrophe kommt. Das musste man bei Greenland nicht. Und überraschenderweise hat sich das ausgezahlt. Denn man könnte jetzt ja denken, dass Butler-Fans und Katastrophenfilm-Fans da eher sich ein bisschen verarscht fühlen, dass sie jetzt die ganz großen Effektgewitter halt nicht bekommen von einem Film, wo man das vielleicht erwarten würde. Aber gar nicht. Der Film hat zwar bei einem Budget von $35 Millionen nur 52 Millionen eingespielt, was sich im ersten Moment wahnsinnig wenig und nach totalem Flop anhört. Aber wie gesagt, es war wirklich, in den meisten Ländern der Welt konnte der Film nur ein paar Wochen laufen und dann auch meistens mit nur halber Kapazität. Wir wissen das noch alle, es musste immer ein Platz frei bleiben im Kino zwischen den verkauften Karten. Und in Amerika konnte er überhaupt nicht in die Kinos kommen. Dort ist er direkt im Streaming gelandet. Also da sehen die $52 Millionen schon ganz anders aus. Das war echt ein kleines Wunder, dass der noch so viel zusammengebracht hat in dieser Umgebung. Und im Streaming wurde der Film dann zum Mega-Hit. Also er ist in Amerika direkt im VOD durch die Decke gegangen und seitdem bei jeder Auswertung, also jetzt ist er gerade kürzlich nochmal in Deutschland bei Amazon gelandet und so. Also der wird von allen offenbar, wenn er ihnen angeboten wird, dann auch direkt angeklickt. Und das hat zu der absurden, oder nicht absurden, sondern erfreulichen, man weiß es nicht, wir reden gleich über die Fortsetzung, aber zu der unerwarteten Situation geführt, dass das Studio für die Fortsetzung eines Films, der jetzt an den Kinokassen während Corona nicht so viel reinholen konnte, das Dreifache fast des Budgets des ersten Teils rausgerückt hat. Man würde ja denken, okay, das Studio sagt sich, okay, der war jetzt im Streaming erfolgreich, versuchen wir es halt nochmal, nehmen wir dasselbe Budget oder sogar ein bisschen weniger, weil wir wissen ja nicht so genau. Nee, die sind wirklich in die Vollen gegangen und haben jetzt für Greenland 2 $95 Millionen auf den Tisch gelegt. Also da sind wir dann jetzt wirklich von so einem Indie-Budget doch in Richtung Blockbuster-Budget abgebogen. Also die vertrauen richtig auf diese Marke und dass die sich im Streaming so etabliert hat, dass sie da jetzt einen neuerlichen Hit an der Hand haben, der jetzt im Kino auch ohne Corona wirklich dann durchstarten kann. Ich persönlich hatte aber so ein bisschen Angst, dass das mehr an Budget für mich jetzt persönlich eher den gegenteiligen Effekt hat und zum Problem wird,
ja.
weil ich gedacht habe, okay, jetzt haben sie das Geld, um einen typischen Gerard Butler Effekt Katastrophenfilm zu machen, den sie beim ersten Teil nicht machen konnten, weil sie das Geld nicht hatten und den will ich ja nicht sehen.
Ja.
Also haben sich meine Befürchtungen bewahrheitet.
Ich finde, der Film hat Probleme, aber dass er sich jetzt wegen dem Budget in so einen Hochglanz-Blockbuster mit Effektgewitter verwandelt hätte, ist nicht eins davon. Also ich finde nicht, dass er quasi uns jetzt so wie, ich weiß nicht, 2012 oder Day After Tomorrow irgendwie so mit Riesenkatastrophenbildern zukleistert. und ansonsten da nichts übrig bleibt. Ich fand einfach, also ich fand den Film tatsächlich immer noch extrem unterhaltsam, ähnlich wie den ersten und auch aus ähnlichen Gründen, weil der hat so eine Action-Inszenierung und der hat so ein sehr fixes Pacing und das macht ihn einfach über, ich weiß nicht, wie lang ist der, 102 Minuten?
Ich glaube sogar nur 96.
Ah ja, über, sagen wir mal, also über 70 Minuten fand ich den sehr unterhaltsam, tatsächlich.
Genau, sagen wir es nochmal ganz kurz. Also Regie führt wieder Wickwoman Wong. Spricht man den Nachnamen, glaube ich, aus?
Ich hätte ihn auch so ausgesprochen. Sorry, wenn das falsch war.
Das ist, der hat früher so ein paar Indie-Action-Filme gedreht und dann hatte er seinen Durchbruch mit Snitch, wo er den Coup gelandet hat, dass er da Dwayne The Rock Johnson in einer für ihn vergleichsweise ernsthaften Rolle besetzen konnte. War so einer der das ersten Male, wo man sich überlegt hat, ob Johnson nicht vielleicht auch schauspielerisch zu mehr in der Lage ist. Der ist vor allen Dingen deshalb zur Bekanntheit gekommen, der Film. Der ist auch, ich finde den auch gut. Und danach hat er aber angefangen, mit Gerard Butler zusammenzuarbeiten und zwar sehr ausführlich. Die beiden haben zusammen gemacht die Olympus Has Fallen Fortsetzung Angel Has Fallen. Die haben Greenland zusammen gemacht. Dann zwischendurch den Terrorismus in der Wüste Film Kandahar, den ich fantastisch finde, der wirklich so ziemlich untergegangen ist, aber mit dem hatte ich richtig Spaß. Und jetzt halt Greenland 2, also da haben sich zwei gesucht und gefunden. Mhm. Und wir wissen es ja am Ende des ersten Teils, Achtung Spoiler für den ersten Teil, den zweiten Teil spoilern wir nicht. Aber am Ende des ersten Teils hat es die kleine Familie nach Greenland, also nach Grönland, geschafft, um in diesen Bunker da abzusteigen. Und jetzt Greenland 2 fängt an 5 Jahre später. Und es hat sich herausgestellt, der Einschlag des Kometen war nur der Anfang der Katastrophe, weil wenn dann erstmal direkt auf Anhieb 75% der Erdoberfläche zerstört sind und der Menschheit ausgelöscht sind, dann ist dann nicht am nächsten Tag alles wieder gut, sondern es gibt noch immer irgendwie, es ist alles verstrahlt, es gibt andauernd elektrische Stürme, die dich in Sekunden killen, es gibt Vulkanausbrüche, Tsunamis, also die Erde hat sich noch nicht wieder beruhigt und er sitzt da jetzt mit seiner Familie in diesem Bunker fest in Grönland. Die haben wieder so den Anflug einer Zivilisation unter der Erde da aufgebaut, ernähren sich irgendwie von so wahrscheinlich relativ geschmacklosen Militäressen. Und Gerard Butler, der spielt den John, der zieht auch immer mal wieder los über der Erde, um vielleicht irgendwo noch Ressourcen aufzutun, riskiert damit aber auch zunehmend immer weiter verstrahlt zu werden, weil es, wie gesagt, an der Erdoberfläche noch sehr gefährlich ist. Und dann gibt's ein Erdbeben, der Bunker bricht zusammen und jetzt müssen sie wieder los, wie schon im ersten Teil, zur Rettung. Und diesmal scheint die Rettung zu liegen im Süden von Frankreich. Mhm. Dort ist der Komet eingeschlagen oder ein Teil des Kometen. Und dort gibt es wohl einen gigantischen Krater, in dem vielleicht die Luft ein bisschen besser, die Strahlung ein bisschen geringer und vielleicht wieder sowas wie normales Leben möglich ist. Aber das ist halt auch so ein Gerücht, das sich nicht verifizieren lässt. Das ist mehr wie so eine Paradieserzählung, wo man nicht weiß, wenn man da ankommt, ist dann da wirklich irgendwas los oder kriegt man dann doch nur Schutt und Asche. Ja, und dafür müssen sie erstmal über den Atlantik und dann noch durch andere Stationen.
Ja, und also auch irgendwie ein klassisches Motiv natürlich irgendwie so für den Katastrophenfilm, dass es so dieses eine Land gibt, in dem die ganzen Katastrophen dann quasi nicht greifen und man sicher und zufrieden leben kann. Und das ist genau der Antrieb quasi.
Das heißt, er hat eins zu eins dieselbe Story wie ein anderer sehr kurzer Film. Der dauert nämlich nur 68 Minuten, hat mich damals sehr überrascht. Es ist quasi die Live-Action-Version von In einem Land vor unserer Zeit. Wo sie ja auch diesen, nachdem irgendwie dieser Vulkanausbruch da war, dann diesen sagenumworbenen Ort suchen, wo es noch irgendwie für die Langhalsdinosaurier noch so ein paar Bäume mit Blättern gibt. Ja. Genau, so ist das hier auch.
Ja. Also ich muss auch echt sagen, also was da alles innerhalb der ersten 30 Minuten passiert, so da hat mich der Film dann irgendwie auch total gepackt. So, ne? Also was quasi dann irgendwie anschließt an diese Flucht von Grönland. Also dass sie dann quasi, ne, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern so, aber dass sie dann quasi die Reise über den Atlantik antreten und worauf sie dann treffen. So, und in welcher Schnelligkeit das alles passiert und was ihnen alles passiert und wie viele Figuren ihnen begegnen und so weiter und so fort und wie häufig sie sich irgendwie mit Sachen auseinandersetzen müssen, das zieht einen, finde ich, sofort rein. Also da war ich sofort wieder irgendwie auch dabei, muss ich sagen.
Ja, man muss noch mal sagen, Greenland 1 hatte 2 Stunden für den Weg von Atlanta nach Grönland. Und Greenland 2 hat jetzt 96 Minuten, um da aus dem Bunker raus über den Atlantik und dann noch eine ganze Strecke in Europa hin und her. Ja. Also das hat ein Wahnsinnstempo, was für mich wirklich bei dem Film Fluch und Segen zugleich ist.
Ja.
Also man kommt gar nicht dazu, sich zu langweilen, weil irgendwie, man kennt das ja von diesen postapokalyptischen Roadmovies, das ist ja nun wirklich nicht neu. Ne? Man nimmt irgendwie einen Anfang und ein Ende vom Weg und dazwischen denkt man sich 10 Begegnungen oder Hindernisse aus und dann ist dein Film fertig. So ist der hier auch ein bisschen, aber der hat so viele davon. Also der besteht quasi nur so aus 5 Minuten Baustein.
Ja.
Und dann ist auch schon das Nächste. Und es, deswegen kommt man nie dazu, sich zu langweilen oder so, weil es kommt sofort der nächste Abschnitt. Ja.
Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, das ist wie so, ist so Kino der Attraktionen ein bisschen. Also es ist so, ich kam mir zwischenzeitlich ein bisschen so vor, als wäre ich quasi in so einer Art Geisterbahn und mir würden immer wieder so links und rechts irgendwelche Sachen begegnen, die so, und wenn sie jetzt links aus dem Fenster schauen, dann sehen sie eine Schlacht zwischen Soldaten und wenn sie rechts aus dem Fenster schauen, dann sehen sie eine Schlucht, die in sich zusammenstürzt wegen einem Erdbeben und links eine Flutwelle und so, ne? Und man hat ja immer so das Gefühl, man wird da quasi auch so durchgescheucht und es gibt immer, immer neue Attraktionen, die man irgendwie sieht. Aber so, also was für mich so auf der Strecke geblieben ist, war halt so die Entwicklung der Figuren und auch so dieses Gefühl von, die sind wirklich in Gefahr.
Ja, es ging alles, also wenn sie da am Anfang auf dem Boot sind und dann stottert auf einmal der Motor, dann ist halt Schnitt. Gerard Butler repariert den Motor, Schnitt, sie fahren weiter. Ja. Also das sind so Hindernisse, die so reingeschmissen werden, also so irgendwas gerät in die Speichen, warum es jetzt nicht weitergeht. Mhm. Aber wenn man halt für jede Episode wirklich nur 5 Minuten hat, dann hat man halt auch für die Beseitigung des jeweiligen Hindernisses auch nur so 30 Sekunden.
Ja.
Und deswegen ist es nicht so, dass man sich wirklich um die sorgt, wenn man sich weiß, okay. Also was aber natürlich passiert, es gehen relativ, also ich sage jetzt nicht wer und wie und was warum, aber es gehen relativ viele Nebenfiguren drauf und auch oft sehr plötzlich und überraschend. Also man kann sich nie so ganz sicher fühlen, aber wenn es mal Hindernisse gibt, dann sind in der Regel relativ schnell wieder aus dem Weg geräumt.
Ja.
Aber um nochmal am Anfang zu kommen, wenn es dann aus dem Bunker rausgeht, hat mich der Film direkt visuell total gepackt, weil er gar nicht so ein Angeberding ist, dass er jetzt irgendwelche riesigen Aufnahmen da auffährt. Aber das Budget wurde halt nicht unbedingt in CGI investiert. Wir haben den Regisseur auch zum Interview getroffen und da hat er uns auch erzählt, dass er CGI überhaupt nicht mag. Natürlich kann man so eine postapokalyptische Welt nicht ganz ohne CGI machen, aber sie haben halt in Island gedreht, an in Anführungszeichen Originalschauplätzen. Das dubelt halt diese postapokalyptische Welt, aber da gibt's halt Orte, die sehen echt so aus, als ob die Welt untergegangen ist. Mhm. Und selbst am Anfang gibt's halt so einen Vulkanausbruch mit fließender Lava und die ist echt. Also die haben wirklich gerade in Island gedreht, während dort irgendwo so ein Lavastrom lang ging, sind dann da schnell hingefahren und haben das mitgedreht. So, also selbst viele Sachen, wo man jetzt denken würde, dass die aus dem Computer sind, die sind halt alle echt.
Wow, ja, das war
so. Und auch diese Aschelandschaft und diese ganzen vulkanischen Landschaften im Film sind halt alle echt. Mhm. So, und selbst wenn du das Gefühl hast, okay, das ist Computer oder das kenne ich doch, das ist so ein bisschen wie bei den Herr der Ringe-Filmen, die sich immer noch echter anfühlen als die meisten modernen Blockbuster, weil das alles, man hat zwar das Gefühl, dass das irgendwie so Animationskompositionen sind, aber davon sind halt viele Teile Miniaturmodelle.
Mhm.
Statt irgendwie wirklich einfach nur Burgen aus dem Computer.
Ja.
Und auch wenn man das beim Gucken gar nicht so jedes Mal wahrnimmt, es fühlt sich einfach ganz anders an. Und hier ist das auch so. Dadurch, dass einfach diese Landschaften echt sind, dann sind natürlich mit CGI noch irgendwie elektrische Stürme und sowas. Das ist natürlich aus dem Computer. Aber wenn man das dann mit den realen Landschaften kombiniert, dann fühlt sich das ganz anders an.
Ja.
Und deswegen hat so das Rauskommen aus dem Bunker so, die Welt fand ich dann gleich ziemlich cool.
Ja, also ich fand eigentlich auch immer dann, wenn quasi irgendwelche Objekte dargestellt wurden, das CGI gar nicht schlimm. Also zum Beispiel, vielleicht das ist jetzt nicht der größte Spoiler, es gibt gleich am Anfang eine Sequenz, wo Gerard Butlers Figur quasi, wie du gesagt hast, über die Oberfläche läuft und nach Werkzeug und Ressourcen sucht und er trifft auf einen gestrandeten Zerstörer und drei Rettungsboote. Und ich also der Zerstörer ist CGI generiert, aber er sieht auch nicht schlecht aus. Also er passt sich eigentlich sehr gut in diese Landschaft ein. Also es ist ein sehr stimmungsvolles Bild, das quasi die Dystopie dann darstellt, ne? Und die eigentlich auch ein klassisches Bild, ne? So mit irgendeiner Ruine oder irgendeinem Zeichen der früheren Zivilisation, die da dargestellt wird. Aber es sieht sehr gut aus. Und auch später finde ich in den Action-Szenen, selbst wenn es diese großen Bilder nicht gibt, wenn es einfach um eine Schießerei geht oder quasi eine Schlacht irgendwo im Wald oder sowas, ja, dann sieht das sehr gut aus. Also die Landschaften sind sehr gut inszeniert. So, und die Action selbst ist auch sehr gut inszeniert.
Ja, das ist gerade bei dieser Schlacht, also es gibt zwischendurch, der Grabenkrieg kommt mehr als 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zurück nach Europa. Und auch das sind nur 5 Minuten. Aber was die für einen inszenatorischen Aufwand getrieben haben, um da jetzt nicht irgendwie so, also es ist im Endeffekt nur eine kurze Szene, aber dafür haben sie halt diesen ganzen Grabenkrieg inszeniert und dieses Set gebaut, weil es ist auch nicht CGI. Also diese kleinen Momente, also das 95 Millionen sind halt, viel, viel mehr davon sind in Sets als in CGI geflossen, und das ist eine gute Sache.
Hat er erzählt, was der größte CGI-Posten war?
Nee.
Okay. Ich muss nämlich sagen, dass mit manchen CGI-Sachen hatte ich schon so meine Probleme. Also da fand ich, das war so ein klassisches Problem von einem Katastrophenfilm, dass so jetzt so die Wellen, die Riesenwellen jetzt nicht so brillant aussahen. Und ich möchte sagen, am Ende gibt's so.
Ja, über das Ende reden wir noch. Über das Ende müssen wir reden. Ja. Nicht inhaltlich, aber so allgemein, welchen Eindruck das hinterlassen hat.
Aber da gibt's, ich will nur sagen, da gibt's so manche Ansichten, wo ich dann doch dachte so, okay, das ist jetzt leider nicht besonders gut gelungen.
Nee, das ist auch klar. Also das ist auch, wie gesagt, der Regisseur mag das selbst nicht so und braucht es halt für einiges. Aber das waren nicht die Szenen, die mich begeistert haben. Mhm. Also diese Szene, die du angesprochen hast, wo einfach dieser Zerstörer am Strand liegt, hat mich viel mehr beeindruckt, als dann 3 Minuten später, wenn die Tsunami-Welle kommt.
Ja.
Also das ist klar. Aber davon hat der Film halt relativ viel. Und diese klassischen Katastrophen-Blockbuster-Elemente, wie jetzt halt die Welle, die kommen ja auch nur sehr vereinzelt vor.
Das stimmt, ja.
Und andere Sachen fand ich auch einfach relativ kreativ. Also wenn es dann mal eine Stadt gibt, die quasi zu 2/3 unter Wasser ist und man nur noch die Türme rausgucken sieht, das hat man ja schon relativ oft gesehen. Aber es gibt jetzt so Aufnahmen von gerade von oben auf die Stadt runter, wo das dann alles so noch unter der irgendwie ist das Wasser gerade an dem Tag relativ klar und man kann noch relativ viel sehen. Das sah schon ziemlich cool aus.
Ja.
Und ansonsten, zumindest am Anfang fühlte ich mich noch sehr ernst genommen. Also es ist ja so ein bisschen, es läuft jetzt gerade Fallout auf Amazon. Da sind wir jetzt mitten in der 2. Staffel gerade. Und das Szenario ist ja sehr gleich. Also es gab das möglicherweise Menschheit ausrottende Ereignis und alle sind jetzt nur noch in irgendwelchen Bunkern und jetzt müssen sie da halt wieder raus, ne? Das ist ja die klassische Fallout-Situation. Aber hier haben sie halt nicht jetzt diese ironische Distanz, sondern haben sich vorher mit Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen getroffen, um mal darüber zu diskutieren, wie denn so die Welt nach 5 Jahren aussehen könnte. Mhm. Und ohne jetzt alles zu erklären, fühlt sich das schon stellenweise ziemlich realistisch an oder so die Ideen, die sie haben, was das Katastrophenmäßige angeht und wie das mit dem Meeresspiegel wirklich funktionieren würde und wo der so steht, das fand ich ganz gut. Also ich fühlte das so ein bisschen das realistischere Fallout.
Ja, könnte man sagen. Also ich meine, Fallout ist für mich so abgefahren, dass quasi fast jeder Katastrophenfilm gemessen an Fallout realistisch sein muss. Aber es stimmt natürlich schon. Also du hast immer noch so dieses Realismusgefühl. Auch vielleicht nicht unbedingt deswegen, weil einem allenthalben irgendwelche wissenschaftlichen Formeln um die Ohren geworfen werden, sondern weil im Prinzip das Ganze so ein bisschen so ein Understatement hat. Es wird nicht irgendwie an die große Glocke gehängt, was so die Erkenntnisse sind, ne? Sondern es wirkt einfach wie ein mögliches Szenario. Und ich finde auch gerade so ein bisschen der Look des Films spielt diesem Realismus so ein bisschen in die Karten. Das ist halt alles so ein bisschen so ein, die Welt wirkt sehr eingelebt, so. Also man hat irgendwie Autos, die so ein bisschen angerostet sind, Leute tragen irgendwelche Lumpen, sind alle so ein bisschen verschmiert und verdreckt oder haben irgendwelche Wunden im Gesicht. Irgendwelche Gebäude sind halt wirklich auf eine Art und Weise eingefallen, wie man es jetzt auch, also vielleicht heute auch in Frankreich sehen würde. So. Also Das Ganze gibt dem Ganzen wirklich so einen authentischen Vibe.
Genau, wo du gerade darüber geredet hast, dass einem das mit den Formeln und so den Ideen, wissenschaftlichen Ideen nicht so unter die Nase gerieben wurde. Eine andere Sache, die dann doch ein bisschen deutlicher platziert wurde und wo es so an der Grenze war, für mich zu kippen, war so ein bisschen so, dass so der politische die politische Idee dahinter, dass sie am Anfang halt, gibt es halt so Sitzungen innerhalb dieses Bunkers, in dem die Führungsriege jetzt darüber entscheidet. Sie haben draußen bei Patrouillen so Menschengruppen gefunden. Kann man die noch reinlassen? Haben wir noch den Platz, die zu versorgen? Können wir nur die Hälfte reinlassen und so weiter? Und dann gibt es halt Abstimmungen und dann gibt es halt die, die sagen, nee, wir müssen erstmal auf uns selber gucken. Und die anderen sagen, nee, wir müssen die Menschlichkeit bewahren und so weiter. Das ist fein. Und dann ist die ironische Idee dahinter ist halt, 5 Minuten später stürzt der Bunker ein und jetzt sind sie selbst die Flüchtenden, die dann hoffen müssen, dass in Europa jemand nett zu denen ist.
Ja.
Das von der Grundidee her fand ich das gut angelegt. Der Film heißt im Englischen ja auch Greenland Migration und nicht Greenland 2. Das ist als Thema schon interessant, aber es war schon an der Grenze zum Überdeutlichen für mich.
Also es gibt so Momente in dem Film, wo ich das wo diese politische Komponente mehr so ein, wie soll ich sagen, also mehr so ein, so ein bisschen minimalistischer daherkommt. Also unter anderem treffen sie auf einen Mann, der ursprünglich aus Nigeria stammt und nach Großbritannien eingewandert ist, um da ja sein Glück zu finden, könnte man sagen. Und sie treffen quasi in einem Moment auf ihn, wo sie selbst seine Hilfe brauchen. Und er ihnen diese Hilfe auch bewilligt. Und ihnen quasi aber sagt so, ja, trotz allem, trotz der ganzen Katastrophen, ich bin gerne hier. Für mich ist es da, wo ich immer hin wollte. Ne? Und da hat man natürlich auch diesen politischen Faktor mit drin. Aber das kommt aus so einer Menschlichkeit heraus. Und das, wo du jetzt, also
vor allen Dingen, das ist auch ein Punkt, wo einem der Film die Auslegung nicht mitliefert, sondern ja. Das ist einfach erstmal so eine Begebenheit, wo man sich dann selbst seine Gedanken zumachen kann. Bei dem anderen mit diesem, dass es kippt von wir sind diejenigen, die entscheiden, ob Flüchtende reinkommen, hin zu wir sind selbst Flüchtende, das ist halt schon sehr, da kannst du ja nicht, also das gibt einem der Film ja vor, was man davon halten soll.
Ja, und das ist es so ein bisschen, also der, ich hatte auch so das Gefühl bei der Szene, die du gerade angesprochen hast, dass der Film auch nichts damit macht. Also er bringt ja quasi diese Frage auf, nur um, wie du selbst meintest, so dann den Bunker einfach zum Einsturz zu bringen, sodass dann alle flüchten, also auch die, die quasi noch draußen waren. Und dann gibt es aber auch keinen Konflikt. Also es gibt auch nicht irgendwie den Konflikt zwischen den ehemaligen Bunkerbewohnern und den Leuten, die an der Oberfläche waren, was ich eigentlich erwartet hätte. Ich dachte jetzt zum Beispiel besetzen die Leute, die immer an der Oberfläche haben, darben müssen und die fast gestorben wären vor lauter radioaktiver Verseuchung, besetzen jetzt irgendwie die Rettungsboote und sagen, Edge, ihr habt uns die ganze Zeit hier verrecken lassen, jetzt tun wir es euch nach, so, und jetzt habt ihr das Nachsehen, aber das kam ja auch nicht. Also es gab irgendwie diesen kurzen Moment, wo sie diese Politiksitzung im Bunker hatten und sie sich entscheiden mussten, retten wir die jetzt oder machen wir das nicht? Und dann gab es so diese Entscheidung für die Menschlichkeit, aber quasi dieses Szenario wurde kurz danach halt komplett wieder aufgelöst. Also es hatte überhaupt keine Konsequenzen.
Naja, es wird dann in Europa nochmal gespiegelt, ne?
Das stimmt, genau. Aber so in der Szene auf jeden Fall nicht. So, da hat das keine. Da sollte das bloß so anzeigen, so, okay, es gibt verschiedene Fraktionen und Marina Bakarins Figur entscheidet sich für die Menschlichkeit. So.
Genau, seine Ehefrau.
Ja.
Wo steht denn eigentlich Gerard Butler bei dir so in der, es gibt ja nur noch so wenige wirkliche Action-Kinostars, also es gibt immer noch so, selbst auf DVD gibt es kaum welche, also oder im DVD-Geschäft, das sind fast alles so Recken aus den 80ern, die sich gerade noch irgendwie durch so 90 Minuten durchschleppen können, aber jetzt im Kino gibt es ja echt nur noch maximal eine Handvoll. Und ist Gerard Butler da grundsätzlich einer, wo du sagst, dann guckst du dir den Film eher an oder bleibst du eher weg?
Nee, ich mag Gerard Butler schon eigentlich ganz gerne. Also ich irgendwie, wie vielleicht viele andere Leute, hatte ich so mit 15 eine große Guy Ritchie-Phase und kenne ihn daher noch aus so Filmen wie Rock'n'Roller. Und natürlich, ich glaube, für mich war auch irgendwie 300 so die erste Berührungspunkt mit ihm und fand ihn da, zumindest in meinem damaligen Alter, einfach sehr beeindruckend. Und ähnlich wie du mochte ich auch Kandahar zum Beispiel sehr gerne. Also ich fand das war für mich keine so große Enthüllung. Ich fand ihn einfach einen sehr gut gemachten Thriller, so Action-Thriller. Und so ein bisschen auf der Ebene ist für mich Gerard Butler auch. Also jemand, der, muss ich vielleicht sagen, mich selten überrascht hat. Also es ist jetzt, ich glaube, es wird wahrscheinlich kein Film kommen, wo ich so denke, so wow, das war die Höchstleistung seiner Karriere. So habe ich ihn noch nie gesehen. Also ich meine, ich weiß es nicht, ich will jetzt auch nicht Gerard Butler verurteilen. Aber der Punkt ist einfach, er liefert konsequent unterhaltsame Actionfilme ab.
Ja, also ich bin ja großer Fan von der beiden Gangster-Squad-Filme, vor allem des ersten Teils.
Oh ja. Oh, ich muss zurücknehmen, was ich gerade gesagt habe, weil der erste Criminal Squad heißt.
Criminal Squad, ja.
Der erste Criminal Squad ist brillant. Also so.
Also was Arschloch-Detectives angeht, ist er da schon ganz vorne mit dabei. Ja. Also wirklich, das ist wirklich schleimig bis zu hier nicht mehr. Also das ist ganz
großartig.
Das macht richtig Laune. Im zweiten Teil ist er dann leider einer von den Guten geworden.
Ja.
Aber der ist auch gut. Deswegen, also das sind Filme, mit denen ich echt Spaß habe. Also deswegen deswegen ist es auch gerade noch überraschender halt, dass der Film relativ lange durchhält, ihn nicht zum Helden zu machen. Es wird auch nicht aktiv versucht, ihn irgendwie jetzt so als jemanden, der nur da irgendwie durch, also der versucht schon immer seinen Kram und er ist halt dieser, sagen wir mal, nicht intellektuelle, sondern so der da ein bisschen akademische Handwerker, der da anpackt und weiß, wie Sachen funktionieren und versteht und dann halt einen Motor reparieren kann. Aber er ist jetzt auch nicht der da irgendwie alles komplett im Griff hat und immer weiß, was zu tun ist und alle platt macht. Das ist er halt auch nicht. Und das finde ich ganz gut, dass sie das relativ lange durchhalten. Ja. Zum Ende kippt das ein bisschen, aber sie halten es relativ lange durch, deswegen.
Das stimmt. Hat sich das eigentlich so geändert im Vergleich zum ersten Film? Ich habe den nicht mehr so ganz im Kopf. Aber im ersten Film ist er schon noch mehr so der anpackende Mann, der dann so Dinge löst, oder?
Ja, das ist er ja hier auch, aber es ist halt so ein bisschen wahrscheinlich im ersten Spiel ja zum größten Teil noch in der bestehenden Welt. Also hier ist er dann wahrscheinlich einfach auch noch ein bisschen mehr wie alle, einfach komplett. Also wenn die dann in dieser Eierschale da auf dem Atlantik fahren, dann bist du halt natürlich so ein bisschen auch in Gottes Hand, ne? Da kannst du ja nur noch beten oder gucken, dass du irgendwie darüber kommst. Aber da ist sozusagen diese totale Kontrolle. Im ersten Teil ist er halt so ein anpackender Typ. Mhm. Also das ist ja auch so ein bisschen das, was ihn grundsätzlich auch in den Actionfilmen sympathisch macht. Aber es ist halt nicht so ein John Wick, ich mache alle platt Typ. Ja. Also da bleiben sie relativ konsequent dabei.
Ja, also ich fand auch so ein bisschen, also es gab nicht so, ich meine, ich sehe ihn schon so als die so ein bisschen das Zugpferd, aber es gibt jetzt nicht so viele Momente, die aneinandergereiht werden, wo ich das Gefühl habe, schon wieder eine Situation, die er jetzt bestimmt, die er jetzt löst, wo er quasi das Blatt wendet oder sowas, sondern es ist irgendwie schon so dieses Dreiergespann, das sozusagen in eine Situation, von einer Situation in die nächste kommt.
Es gibt ja auch nicht so viele, richtig viele, wirklich zugespitzte Action-Blockbuster-Szenen, also eigentlich nur so zwei, drei. Also die Kriegsszene, es gibt einmal ein Kometensplitter-Einschlag, der auch irgendwie so, auf die Art habe ich den auch noch nicht gesehen, der wirkte auch ziemlich cool, fand ich.
Ich fand den auch nicht schlecht, ja.
Und es gibt halt eine Szene, die man hier einbauen kann, aber genauso gut auch in Jumanji, mit den Seilen und Leitern.
Oh, ja, ja.
Also wenn ihr Höhenangst habt, ich habe euch gewarnt, die hätte auch wirklich in jeden anderen Actionfilm gepasst, aber hat hier schon funktioniert. Also das war, wenn er dann mal was macht, dann ist es immer nur kurz und so, aber dann schon relativ gut inszeniert.
Ja, also ich mochte auch die Action-Szenen, wo quasi sie gegen menschliche Antagonisten kämpfen müssen. Weil die irgendwie auch so diese geerdete Inszenierung hatten. So, das ist nicht groß. Irgendwie dann hat man auch keine riesigen Effekte irgendwie so dabei, aber man spürt trotzdem die Gefahr. Das mochte ich ganz gerne.
Ja, und sterben auch oft Leute mit einem Schuss. Also nicht irgendwie mit dem und dann irgendwie so ausgewalzte Feuergefechte, sondern die haben dann halt auch Impact.
Ja.
Der Film ist da relativ nihilistisch. Also er hat jetzt nicht das beste Bild der Menschheit für die Zukunft. Das fand ich aber auch eine Schwäche, weil ich fand erstmal gut, dass er sich getraut hat, teilweise so böse zu sein und so die Menschheit so schlecht zu zeigen. Aber es ist immer, ich fand das relativ sauber getrennt. Also im ganzen Film sind die Guten von den Bösen relativ sauber getrennt und man weiß bei jedem sofort, in welche von den beiden Camps er fällt. Stimmt. Und wenn er böse ist, dann ist er auch richtig böse. Wenn er gut ist, dann ist er auch richtig gut. Und es gab da irgendwie nie so Grauzonen.
Ja.
Und während das in den nihilistischen Szenen, wenn es dann einfach irgendwie welche Gangster kommen, die denen irgendwie ihre Sachen wegnehmen oder sie umbringen wollen, geschenkt, so ist das halt. Aber in den Szenen, wo sie dann gute Menschen treffen, wie zum Beispiel ich glaube, in London gibt es dann eine alte Bekannte, die sie treffen, die in so einem Altersheim da irgendwie die Betreuung der Leute mit Alzheimer aufrechterhält, die alle gar nicht mitbekommen haben, dass die Welt untergegangen ist.
Genau.
Ja. Diese Szenen haben jetzt, die leiden wirklich am allermeisten unter diesen 5 Minuten Staccato-Konzept, die wirken echt teilweise unfreiwillig komisch, weil die einfach nicht genug Zeit haben, um diese Figuren zu etablieren. Und die müssen dann einfach nur kurz ihre ich bin super gut Sätze aufsagen und das funktioniert so nicht.
Ja, und auch, wie sage ich das am besten, ohne das zu spoilern. Also es gibt, wo mir das besonders aufgefallen ist, war eine Szene, die ein bisschen später kommt. In Frankreich, genau. Wo eine Figur, auf die sie treffen, etwas tut, was also als Situation, in der sich ein Mensch befinden kann, das muss hochgradigst emotional sein. Und diese Szene, ein Mensch und ein Vater, könnte ich vielleicht sagen. Und diese Szene spielt sich aber innerhalb von, ich weiß nicht, 30 Sekunden ab. So, und dadurch wird die halt sehr fast schon wie eine Art von Cartoon oder wie eine Art von Karikatur, weil dieser große emotionale Impact dann halt in so einer Schnelligkeit rausgefeuert wird, dass man dem eigentlich, dass man das nicht glaubhaft finden kann. Oder zumindest ging es mir so.
Ja, also das ist eigentlich so von der Abschluss eines Oscar-Bait-Films, wo man das 2 Stunden lang hochemotional vorbereitet hat. Und hier in diesem Schnelldurchlauf wirkt es halt wie eine Selbstparodie.
Ja, genau. Ja.
Also da wurde im Kino auch wirklich ist es dieser komplett existenzielle Moment, also wirklich richtig hardcore.
Ja.
Und im Kino wurde echt laut gelacht bei der Pressevorführung, weil das konnte man an der Stelle nicht ernst nehmen.
Ja, das stimmt, das konnte man nicht. Ich finde halt auch, also dass so das Dreiergespann so ein bisschen drunter leidet, weil, und das ist vielleicht noch am ehesten eine Schwäche, würde ich sagen, weil, also deren Charakterentwicklung, die ist ja wichtig. Also die könnte man als wichtiger noch nehmen als quasi diese Gelenkcharakterentwicklung in der Dramaturgie des Films von Nebenfiguren. Aber ich fand auch jetzt irgendwie so die großen tragischen Momente, wie sie für die Hauptfiguren passieren, verlieren dadurch extrem an Schlagkraft.
Ja, das ist ein simpler Trick, aber er hat im ersten Teil gut funktioniert, dass die beiden Eltern getrennt sind zu Beginn des Films und irgendwie Entscheidungen leben und dann irgendwie erst wieder in dieser Situation zusammenfinden. Das ist jetzt nichts wahnsinnig Originelles, aber dadurch hat man direkt so einen Konflikt, der die ganze Zeit irgendwie da dann noch mitschwingt und das irgendwie interessant macht. Und im zweiten Teil ist einfach nur noch, wir wollen ja einfach nur überleben und dahin und eigentlich mit den Figuren selbst passiert kaum noch was.
Ja.
Eine Sache passiert, darüber reden wir nicht, aber das schwingt auch, die funktioniert auch nur so emotional, so halb gut.
Ja.
Die schwingt halt so ein bisschen mit. Und dementsprechend, also da passiert nicht mehr so viel. Es ist wirklich dieses Staccato-Arbeitartige 5 Minuten pro Szenario und dafür halt wahnsinnig schnell, wahnsinnig gut aussehen teilweise mit den Landschaften und wahnsinnig aufwendig teilweise inszeniert dafür, dass man an so einem Drehort wie diese Europa-Schlachtensequenz da nur für 3 Minuten vorbeiguckt.
Ja.
Also das ist halt so ein bisschen das, was einen echt bei der Stange hält.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob ich jetzt die 2-Stunden-Version lieber gesehen hätte oder nicht. Also manches hätte besser funktioniert, manches weniger gut. Man weiß es nicht.
Ja, also ich keine Ahnung. Also ich fand wirklich, ich glaube, so mein Fazit war dann irgendwie nach dem Film so, 70-80% von dem Film haben mich einfach sehr gut unterhalten. Und da, wo es quasi für mich nicht funktioniert hat, konnte ich aber immer noch also konnte ich trotzdem, also ich konnte darüber lachen quasi, ja. Also vielleicht klingt das ein bisschen gemein gegenüber dem Film, aber es ist trotzdem dadurch, dass er so ist, wie er ist, mit dieser Staccato-Dramaturgie und trotzdem versucht, da noch so emotionale Szenen einzubauen, wirken die halt unfreiwillig komisch und es trägt aber zum Unterhaltungsfaktor bei.
So. Ja, also es macht nicht was das andere kaputt.
Genau.
Also wenn der ganze Film kaputt von so einer durchgängigen Spannungsdramaturgie leben würde und du irgendwie so die ganze Zeit so auf einer Spannungslinie dranbleiben sollst und dann kommt zwischendurch unfreiwillige Komik, dann kann dich das halt komplett aus dem kompletten Film rausreißen und alles kaputt machen. Aber dadurch, dass hier jede 5-Minuten-Miniatur quasi für sich alleine steht, dann ist es auch egal, wenn du bei einer mal lachst, weil dann funktioniert die nächste quasi wieder sowieso von vorne.
Ja, ja.
Da sind ja meistens dann zeitliche und räumliche Abstände und dann hast du quasi eine ganze Reihe von 5 bis 10 Minuten Filmen aneinandergereiht. Und wenn du bei einer dann mal sagst, nee, also da gehe ich jetzt emotional nicht mit, da lache ich jetzt einfach mal drüber, statt jetzt irgendwie meinen Glauben an die Menschheit zu verlieren und todtraurig zusammenzubrechen.
Ja.
Dann ist das in diesem Fall nicht so schlimm. Das hätte andere Filme echt kaputt machen können, komplett.
Voll. Natürlich ist so ein bisschen das Resultat, dass man, also für mich so der Eindruck des Films so ein bisschen unebener ist. Also Greenland 1 habe ich schon so im Gedächtnis als so ein solider, überraschend guter Survival-Thriller. Und den zweiten habe ich schon so ein bisschen, also zu einem Teil halt auch irgendwie so ein bisschen als so ein Film im Kopf, wo ich einfach dann lachen musste, wegen der Art, wie er gemacht ist. Also nicht nur quasi ein gut gemachter oder spannender Survival-Thriller, das vor allem, aber trotzdem auch ein unfreiwillig komischer Film manchmal.
Vor allen Dingen leider das Ende.
Ja.
Wir reden nicht drüber, was passiert und so weiter, aber der Film hätte einfach 3 Minuten früher aufhören müssen, dann wäre alles okay gewesen. Aber das kann er sich dann nicht sparen. Und also am Schluss, wenn es dann eigentlich so den großen Höhepunkt geben muss, da haben im Kino wirklich alle eher gelacht. Und das ist gerade so als Rausschmeißer dann schon schade.
Ja, also was für ein poetischer Moment wäre das auch gewesen, wenn sie es einfach nicht gemacht hätten.
Ja.
Also es wäre so ein, naja.
Da kommt dann halt jetzt, vielleicht, weil sie 95 Millionen ausgegeben hätten, vielleicht hätten sie sich bei 35 Millionen getraut, einfach 3 Minuten früher aufzuhören. Also das ist wirklich wieder so dieses, wo man immer sagt, das muss man bei Hollywood-Filmen akzeptieren. Da muss das halt so sein, weil man ans große Publikum denken muss. Wo ich schon immer gesagt habe, das ist totaler Quatsch. Man soll gute Filme machen. Aber das ist hier wirklich, also ich weiß auch nicht, ob sie das selber glauben, dass Leute das ernst nehmen. Man weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass das ironisch gemeint ist. Dementsprechend das Ende ist ein bisschen schade.
Ja, ich glaube auch nicht, dass das ironisch gemeint ist. Aber trotzdem wundert mich, dass das so in dieser Geradlinigkeit da im Film verbaut wurde. Also ich kann mich nicht so richtig erinnern, dass ich das jemals schon mit dieser quasi Direktheit gesehen habe. Also
deswegen, also das ist nochmal spannend, was wir da jetzt wohl meinen. Wir lösen es auch nicht auf, weil wir ja insgesamt doch eher eine Empfehlung abgeben. Ja. Also klang jetzt zumindest so raus. Also der erste Teil war bei mir so zwischen 3,5 und 4 Sternen. Wahrscheinlich am Ende eher gute 3,5 als schwache 4.
Mhm.
Und der zweite ist jetzt einfach 3.
Bei mir auch, ja. Das hätte ich bei mir auch. Also ich habe irgendwie ein bisschen drüber nachgedacht, weil mich schon direkt nach dem Kino irgendwie so diese 30% am Ende dann schon so komplett rausgehauen haben dann nochmal. Und ich musste mir erstmal so bewusst werden, wie viel mir das ausmacht sozusagen. Aber am Ende bin ich dann auch bei 3 gelandet.
Okay, aber du bist eher bei 2,5 als 3,5.
Ja.
Genau. Ja, super. Danke, dass du so kurzfristig eingesprungen bist.
Sehr gerne. Gerne wieder.
Ja, dafür warst du auch fantastisch vorbereitet. Ich werde das an die übrigen Podcaster weitergeben, dass die dich immer auf dem Schirm haben sollten. Ihr da draußen bei YouTube, wir sind jetzt ja auch bei YouTube, Leinwandliebe gibt es nicht mehr nur als Podcast, sondern auch als Vidcast. Also musstest du dich auch gleich noch trauen, hier vor der Kamera zu sitzen, was immer so ein bisschen weird ist, gerade zu zweit und dann steht da diese Kamera rum. schreibt gerne auch mal, ob der Jan Felix wiederkommen darf oder nicht. Aber bitte nur nett. Über mich dürft ihr wie immer gerne böse schreiben, aber Jan Felix einfach mal. Das war super nett, dass du eingesprungen bist. Ansonsten gerne liken, subscriben, Glocke läuten lassen, alles, was so dazugehört. Und ansonsten an die Podcast-HörerInnen, bitte alles Feedback an leinwandliebe@filmstarts.de. Das lesen wir auch immer und da sind auch schon überraschend viele Podcast-Ideen oder Podcast-Reihen oder was weiß ich dann draus entstanden. Also da wird wirklich jede einzelne E-Mail gelesen und meistens auch beantwortet. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank.